So, was hat das für eine Bedeutung, dass ich so ein riesiges Papier dabei habe? Wir Pferde können meistens allem eine Bedeutung geben. Da ist es einfach so, dass ich aus Versehen A3 auskomme. Hat keinen Grund. Und das hat es mir gefreut, das nochmal auf A4 auszudrücken. Jetzt, sie ist nicht länger, keine Angst, sie ist nicht länger als sonst. In der Predigtreihe geht es also um das Bild vom Leib, das uns den Jahresvers vor Augen malt. Er will uns helfen, Kirche nicht einfach so als ein steinernes Gebäude wahrzunehmen, sondern als etwas Lebendiges. Das verändert sich mit uns. Es ist irgendwie eine Freiheit da, die sich einlädt auf uns. Es gibt so etwas Individuelles, es gibt einen Körper, das Gegenüber. Es ist aber auch etwas Verbundenes. Kirche ist irgendwie, sind wir miteinander verbunden. Die einzelnen Teile bleiben nicht für sich, sondern ergänzen sich und brauchen einander. Es ist nicht das Bild von, wow, wir sind stark, weil wir an diesem Leib jetzt miteinander arbeiten, sondern Paulus meint vor allem, wir brauchen einander. Die alten Teile. Das wäre auch die schöne Vision von christlicher Gemeinschaft. Also von dem, was Gott nicht nur für Christen, sondern für alle seine Menschen hat, dass wir es irgendwie schaffen, einander zu brauchen. Ungeniert, in aller Liebe. Und daraus gibt es ganz schöne Erfahrungen und Geschichten. Gemeinsam sind wir dann irgendwie stark und happy. Aber wenn wir selber nicht immer stark und happy sind, als Gemeinschaft sind wir es dann. Danke, Jesus. Wenn wir aber in den Brief hineinschauen, in dem der Jahresvers steht, in den Brief an Korinther, dann merkt man sehr schnell, dass bei den Christen in dieser Großstadt, damals, das ist so, Korinth, das ist wie heute New York, also das war eine wichtige Stadt, gewesen, nicht Frieden, Freude, Eierkuchen geherrscht hat. Also auch unter den Christen nicht. Paulus muss in mehreren zum Teil heftige Streitereien eingreifen in diesem Brief. Das geht um Ausschluss. Wollen wir den überhaupt noch haben? Tun wir den Satan anbefehlen? Oder es geht sogar um Gerichtsstreit. Also Christen, die vor das Gericht gehen, sagen, das geht gerne nicht. Aber es passiert heute. Und vielleicht gerade darum zückt Paulus am Schluss von seinem Brief das Bild vom Leib. Und die Streitereien in aller Deutlichkeit daran zu erinnern, dass sie einander doch bräuchten, dass sie einander ergänzen könnten, dass alle wichtig sind und etwas zum Ganzen beitragen können. Ich habe es heute Morgen eindrücklich erlebt, wir hatten rund 15 Migrationskirchen hier in der Kirche. Tamilen, Kurden, Chinesen, Portugiesen, Brasilianer, was haben wir alles? Ja, ganz viel da. Und alle haben ihre Chöre. Und alle wollten 5 Lieder singen. Und dann haben sie gesagt, mach ein Lied, ist schon gut. Also die haben alle ein bisschen zurückgespannen. Und dann hat das Ganze den Leib ausgemacht. Und das hat uns umgehauen, die Farbe. Also das ist die Vision. Eine Gemeinschaft, die sich und anderen gut tut. Und dann auch gut bewirkt. Niemand wegdrückt. Wo man einander aushaltet. Kurz, wo man sich hartnäckig in Liebe übt. Ab und zu wieder scheitert, aber dran bleibt. Im Namen von Jesus. Und einander, und das ist das wichtige Wort bei Paulus, auferbaut. Da soll etwas Auferbauendes passieren. Das ist das entscheidende Wort. Das soll passieren in der Gemeinde. Nicht Zerstörung, nicht Leute fertig machen, sondern Auferbauung von jedem einzelnen Glied von dem Leib. Das ist einmal eine schöne, menschenfreundliche Vision. Aber wie gesagt, sie ist zerbrechlich. Wir geraten immer wieder aneinander, wir gehen auseinander und wenn Menschen sich aufeinander einlösen, dann sind Konflikte grundsätzlich inklusive. Es geht nicht ohne. Auch nicht bei Christen. Auch nicht bei Superchristen. Also es geht einfach nicht ohne. Auch nicht bei vollverliebten Pärchen. Wer sich aufeinander einlässt, muss sich miteinander auseinandersetzen. Wer wird sich aneinander reiben und stoßen? Das ist eigentlich eine gute Sache, solange man Liebe dranbleibt. Aus Liebe macht man das, sonst würde man das nicht machen. Sonst würde jeder lieber selber allein für sich bleiben. Bringen wir das jetzt irgendwie zusammen. Die Vision von der schönen, starken Gemeinschaft, in der sich niemand verstecken muss, niemand verstellen oder schämen muss, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite die mühsame Erfahrung, dass uns immer wieder mal die Liebe ausgeht. Dass wir einander auch zur Last fallen. Uns aufregen dem anderen und der andere an uns. Wir erleben den Frust, dass wir sogar unsere Liebsten, unsere besten Freunde enttäuschen. Und sie uns, dass wir einander nerven, dass wir uns nicht einigen, sondern lieber ein bisschen angiftet und doch noch ein bisschen Recht haben wollen und eins auswischen wollen. Meistens ist es ja nicht so schlimm, oder? Irgendwie schaffen wir dann das wieder. Aber es ist halt doch immer so ein Risiko, dass man zerbricht, dass man mehr zerbricht, als einem lieb ist, dass es vielleicht sogar auseinanderbricht. Paulus sieht die Gefahr. Er leidet darunter. Und ermutigt uns jetzt mit dem Bild vom Leib, dass wir an der Vision festhalten. Dass wir uns nicht irritieren lassen von Konflikten, dass wir sie aber auch nicht unterschätzen. Nicht verdrängen. Es passiert, schauen Sie an. Sondern anpacken, mit Hilfe vom Heiligen Geist. Paulus redet nie so viel vom Heiligen Geist wie genau da rein. Also Gott, der da jetzt da ist. Um zu betonen, Gott ist mit unter uns, nutzt seine Hilfe. Verdrängen Sie nicht, sondern schauen Sie an mit Gottes Hilfe. Paulus schaut an und das bringt ihn auf eine heisse Spur und die würde ich jetzt ein bisschen verfolgen. Wann haben Sie Konflikte leicht auszubrechen und gross zu werden? Also wenn sind ihr die, die manchmal sich auf einen Streit einlösen oder provozieren lassen? Wenn Menschen sich nicht gern haben, okay, dann ist es einfach, hat er sowieso nicht gern, dann mische ich jetzt noch eins aus. Da braucht es nicht viel. Dann finden wir sofort einen Grund zum Streiten. Aber streiten ja auch die Menschen, die sich gern haben. Auch den Christen, die sich doch der Nächstenliebe verschrieben haben, kann das passieren. Und ich sage immer wieder auch, wenn ich so Hochzeitsgespräche habe, ihr werdet jetzt der Mensch, mit dem ihr am meisten streiten werdet. Für den Rest vom Leben. Habt ihr Lust, mit dem zu streiten? Und zu schwellen den anderen. Wie kann sich da ein Konflikt hineinschleichen? Ist ja Liebe da, oder? Wenn wir mit uns selber im Streit sind, wenn ich mit mir im Streit bin, dann bin ich nicht geniessbar. Weder für mich, noch für andere. Und an dem setzt Paulus an. Wieso sind wir miteinander im Streit? Entweder, weil wir grundsätzlich Mühe mit uns haben, irgendwie kein gesundes Selbstbild entwickeln oder irgendeine Kritik, die im Boden stampft und ich mich wieder so richtig blöd finde. Oder weil wir gerade eben etwas erlebt haben, das uns so richtig hässig macht, weil wir es irgendwie nicht lösen können. Weil wir ohnmächtig sind. Das mag ein äusserer Anstoß gewesen sein, aber sorry, nicht es regt mich auf, sondern ich reg mich auf. Irgendwo da drin findet der Kampf statt, nicht da aussen. Das ist da ist Schlachtfeld. Ich bin nicht mehr im Frieden da drin. Und prompt verhalte ich mich auch nicht mehr so nach aussen, wie ich mir das von mir wünschte. Ich wäre gerne ein Lieben mit allen. Das sollte ich ja auch, oder? Als Pfarrer sowieso. Ich wäre gerne ein Lieben, dann kann ich mich auch gerne haben, aber ich bin es nicht immer. Wir reden uns dann vielleicht raus, es hat mich triggert. Es ist stärker gewesen als ich. Dieses Es ist etwas, das mitten in uns drin auf einem Thron sitzt. Denn es ist wirklich stark. Es kann mich übernehmen. Das Es ist aber ein Teil von mir. Schon Paulus hat von dem Innenproblem gewusst. Er beschreibt sehr eindringlich in Römer 7. Ich fasse das Kapitel mit einem Vers zusammen, Vers 15. Ich begreife mein Handeln nicht. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Also das passiert ihm immer wieder. Theologen streiten darüber, ob das jetzt vorchristlich oder ist es vor seiner Bekehrung gewesen oder nach seiner Bekehrung. Wenn man sagt, nach der Bekehrung hat er das Problem nicht mehr gehabt, wird es gefährlich. Weil dann heisst es, ja, dann passiert mir das nicht mehr. Lebe ich dann nur noch gut. Können wir für euch selber beantworten. Wer von uns hat das nicht schon erlebt, dass ich etwas tue, was ich eigentlich nicht will? Wir wissen, was richtig wäre, wir spüren, was Gott von uns will, wir haben den Wunsch, gut zu sein, und dann sind wir es doch nicht. Und hinterher bereuen wir es, finden uns doof, werten uns ab, da werden wir von innen heraus wie ausgehöhlt, destabilisiert. Es ist so, als ob der Feind in uns drin sitzt. Und dort schwächt er uns, dorthin. Er redet schlecht über uns, bis wir es glauben. Vielleicht haben wir es am Anfang die Stimme von draussen, dass uns von draussen immer gesagt wird, du bist nicht genügend. Irgendwann ist eine Stimme da drin. Brauchen wir die dort nicht mehr, die aussen. Es ist, wie wenn wir mehrere Stimmen in uns haben, die uns beraten, die einem ein schlechtes Gewissen reden wollen, die einen. Die anderen Stimmen, die wollen uns ermutigen. Der Roger Feder hat immer probiert, ihm ermutigende Stimme führen zu holen. Und er sagt, come on Roger, come on. Ja, dann hat er diese Stimme führen holen, hat sie laut werden lassen. Die beiden Stimmen, die aufbauen und die zerstören, die treten immer wieder gegeneinander an, in uns drin. Da innen wird Tennis gespielt. Ihr merkt das am besten, wenn ihr euch für etwas entscheiden müsst und so hin und her gerissen sind. Dann habt ihr so einen inneren Dialog, wie du jetzt auch erzählt hast vom Morgen. Ich meine, die Stimme, die dir sagt, ach, das ist grusig, schlaf doch noch ein bisschen. Ist doch keine böse Stimme, oder? Nur für den Arbeitgeber. Aber für dich ist es ja eigentlich, ja, oh, du hast noch einen guten Ratschlag. Ist ja wirklich schön im Bett, oder? Ist nicht dein Find, eigentlich. Und dann müsst ihr euch für eine von diesen inneren Stimmen entscheiden. Soll ich der ängstlichen Stimme recht geben? Dann sage ich, nein, lieber nicht, ich verkrüche mich, ich mache mich klein. Oder soll ich der mutigen Stimme recht geben? Jeder hat auch die. Dann sage ich, ja, ich bin neugierig, machen wir. Vielleicht scheitere ich, ist gleich, ich bin mutig. Oder soll ich der, man gönnt sich ja sonst nichts, Stimme recht folgen? Dann sage ich auch ja, aber fordernd, her damit. Oder macht sich noch die, das schaffst du eh nicht, Stimme bemerkbar? Soll ich also doch lieber Nein sagen und dann einem Verpassten antrauern? Oder kennen Sie die innere Stimme, du blamierst dich nur, du machst dich peinlich, du wirst dich dann sicher noch schämen? Dann sagen Sie natürlich sofort, nein, Hilfe, weg mit dem. Und ihr fühlt euch klein und hässlich. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele gewesen. Vielleicht haben Sie die ein oder andere Stimme ja, ich auch schon gehört. Ich glaube, wir haben von allen Stimmen. Die einen sind ein bisschen lauter als die anderen. Das sind also Strategien, die wir haben. Die Bibel ermutigt uns jetzt dazu, auch die inneren, nicht nur die äußeren Konflikte anzugehen. Das ist einerseits schwieriger, weil das Schlachtfeld ist ja schon recht nahe, da drin. Das kommt also sehr nahe. Das ist aber andererseits einfacher, weil ich den Friedensvertrag mit mir selber unterschreiben kann. Ich muss nicht nach meinem Find da draussen erst an den Friedenstisch anziehen. Es ist sogar noch einfacher, und jetzt kommt das Evangelium ins Spiel, der Friedensvertrag ist bereits unterschrieben und in Kraft. Gott hat ihn für dich unterschrieben. Er ist im Frieden mit dir und er hat die aufbauende Stimme für dich. Er will, dass dein Leben gelingt. Er hat den Friedensvertrag unterschrieben, damit du da im Frieden kannst kommen und so auch leben. Mit dir im Frieden leben kannst. Akzeptiere das Urteil von Gott über dich. Das musst du nicht selber machen, du musst nur akzeptieren. Nimm es zu dir, in dein Herz. Nimm es an, nimm dich an. Das ist die Hoffnung, die Gott hat für uns, dass wir das annehmen. Das ist der Anfang. Die grundsätzliche Klärung. Und dann, sagt der Paulus, wird es immer noch so Stimmen in dir geben, die dich klein und hässlich machen wollen. Die Unruhe und Unfrieden in dir stiften wollen. Die schleichen sich immer wieder ein. Ohne zu lüten, ohne zu fragen, darf ich kommen. Die sind auf einmal wieder da. Die überfallen dich immer wieder. Der Unterschied ist jetzt aber, dass es noch die andere Stimme gibt, die du auch reingelassen hast. Bewusst. Und die brüllt die anderen nicht einfach ab. Das finde ich jetzt das Spezielle. Wir tun ja häufig, ich weiss nicht, du kämpfst dann in deinem Bett deine Stimme ab. Oder? Es wird ihn finden und du bekämpfst sie. Und das macht Gottes Stimme anders. Das Wunder, was dir passiert ist, dass die Stimme von Gott, die dich bejaht, der anderen Stimme hilft, ihren Ort zu finden. Euch. Es ist nämlich nicht nur schlecht, dass uns manchmal eine ängstliche innere Stimme sagt, pass auf. Ist eigentlich das Geschenk von Gott, dass wir so eine Stimme haben. Wenn sie aber anfängt zu herrschen, dann machen wir nichts mehr, dann haben wir nur noch Angst. Oder wenn sie sagt, Achtung, das könnte peinlich werden oder anstrengend. Ich überlasse die Stimme meistens mit anstrengend und dann leide ich. Also eigentlich wäre es eine gute Stimme. Oder ich muss ja auch nicht in jede peinliche Situation hineingehen. Also die Stimmen sind nicht böse. die hat Gott uns geschenkt. Aber wenn sie herrschen, wenn sie Besitz einnehmen, wenn sie zu Dämonen werden, dann sind es keine gute Stimme mehr, dann sind es der Feind. Und diese Stimmen müssen von Gott zurückgewiesen werden. Das sind eigentlich Stimmen, die Sorge zu dir tragen wollen, aber wenn sie allein regieren wollen, wenn sie sich zu Tyrannen aufschwingen, weil sie zu viel Macht bekommen, dann tun sie uns nicht mehr gut. Und es ist ungeheuer schwierig, einen Tyrann zu stürzen. Liebe Innenkämpferinnen, lasst euch nicht verwirren, wenn ihr merkt, dass ihr da noch ganz viele Stimmen in euch habt, die euch in die Richtung rufen, die ihr eigentlich nicht vorhabt. Nehmt es aber auch nicht auf die leichte Schulter. Nehmt den Kampf an, indem ihr euch mit den liebenden Augen von Gott wahrnehmt. Lasst euch immer von diesen liebenden Augen anschauen. Und dann ist das wie etwas, wo vielleicht meine Mutter hat mir immer gesagt, du hast zwei linke Hände. Irgendwann ist das eine innere Stimme geworden. Ja, ich habe die Mutter nicht mehr gebraucht, um zu sagen, sondern irgendwann habe ich mir selber gesagt, ich habe zwei linke Hände. Und ich stelle vor, wenn ihr das euch von Gott sagen lasst, hey, du bist so wunderbar. Ich habe so Freude, wenn ich dich sehe. Wenn diese Stimme nicht mehr draußen ist, sondern wirklich ins Herz hineinkommt. Diese Stimme gibt eurer anderen Stimme, tut sich die Luft rausnehmen und hilft ihnen, sich zu beruhigen. Gebt dieser Stimme Redezeit. Lasst euch das von Gott einfach immer mal sagen und geniessen das. Leset die Bibel und betet mit offenen Ohren. Lasst die Stimme von Gott auf die Tyrannen in euch los. Ihr habt verschiedene Tyrannen, auf das sie sich beruhigen und einordnen und mit ihren kleinen, guten Beitrag leisten. Dieser Weg wird kein leichter sein, aber wir kämpfen nicht allein. Wir müssen nicht selber stark sein. Und der Kampf hat auch eine Verheißung. Paulus selber schreibt es: Der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. 2. Korinther 4,16. Der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Wir kommen mit uns in Frieden, nicht nur Gott mit uns, sondern auch wir mit uns. Wir kommen auch mit unseren Mitmenschen in Frieden. Und das wäre ein äusserer Konflikt, muss ich auflösen. Der Friede in mir springt über. Und das ist einfach ein guter Boden für alle unsere weiteren Streitereien. Dieser Weg wird kein leichter sein. Wenn ihr starke, laute Tyrannenstimmen in euch habt und wirklich auch darunter leidet, dass sie so stark sind und noch immer wieder so einschränken und noch irgendwie so einen Ort bringen, wo, einfach, wo ihr euch überhaupt nicht mehr gerne habt, dann sind sie frei und holt euch Hilfe. Unterschätzt das nicht. Sucht euch Menschen, mit denen ihr gut reden könnt. Aber die erste Stelle ist die Zuwendung, die wir von Gott bekommen. Seine Stimme, die jedem, jeder zusagt, du bist mein Kind, ich habe Freude an dir, das soll da reinkommen. Und das führen wir jetzt im Abendmahl und dann auch im Worship. Amen.